Nun, die Frage ist, wie gesagt, hast du dir auch schon Vorsätze fürs neue Jahr gefasst oder einen Vorsatz? Jedes Jahr, wenn diese Zeit gekommen ist, Silvester, Neujahr, kommen auch die guten Vorsätze. Und wir wissen, wie das leider meistens ist mit guten Vorsätzen. Im ersten Monat, Januar, geht das vielleicht noch ganz gut und dann irgendwann mal schläft das alles ein. Und die Leute denken, ein neues Jahr, eine neue Chance und man feiert das alles mit viel Feuerwerk. Aber wenn wir unsere Welt betrachten, muss man sich eigentlich fragen, als ungläubiger Mensch zumindest, was gibt es da eigentlich zu feiern? Terror, Angst, Tod, Hunger. Wenn ich in die Nachrichten gucke, sehe ich eigentlich nicht viel Grund zu feiern. Es gibt eigentlich gar nichts, das es zu feiern gibt. Und es gibt auch gar nichts, was sich geändert hat. Von der letzten Sekunde im Jahr 2015 bis in die erste Sekunde im Jahr 2016. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Die Welt bleibt verdorben, sündig, bedürftig. Die Welt braucht einen Erlöser. Weiterhin Menschen müssen evangelisiert werden, müssen das Evangelium hören. Und ein neues Jahr ist eben eigentlich kein neues Jahr, sondern nur ein weiterer Tag, eine weitere Stunde, eine weitere Sekunde, in dem viele Menschen ihr Leben verschwenden und nach ihren eigenen Lüsten leben. Und eine weitere Stunde, ein weiterer Tag, eine weitere Sekunde, in der wir als gläubige Menschen eine Chance haben, eine Gelegenheit haben, eine Möglichkeit haben, zu Gottes Ehre zu leben. Moses lehrt uns deshalb, unsere Tage, nicht unsere Jahre zu zählen, ich finde das interessant, unsere Tage zu zählen. Im Psalm 90 und Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Unsere Zeit ist beschränkt. Ihr wisst, Psalm 90, Moses schreibt da über die Vergänglichkeit des Menschen, des menschlichen Daseins auf dieser Welt. Und Paulus schreibt etwas Ähnliches in Epheser 5, 16. Ihr werdet heute einiges in eurer Bibel blättern müssen, aber es wird eher thematisch sein. In Epheser 5, 16 schreibt Paulus auch, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Tage sind böse, auch hier sind nicht Jahre, sind Tage. Das christliche Leben ist eine Angelegenheit, eine Tag für Tag Angelegenheit. Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute kämpfen wir gegen unsere Sünde, kämpfen wir um Heiligkeit in unserem Leben, arbeiten wir für den Herrn, evangelisieren wir und so weiter und so fort. Und trotzdem, so denke ich, ist es für uns Gläubige gut, einmal sozusagen uns zurückzulehnen und die Weitsichtbrille anzuziehen und zu versuchen, mal eine Vogelperspektive zu haben und einmal zu reflektieren, was haben wir im letzten Jahr gemacht als Gemeinde? Erfüllen wir unseren Auftrag? Und ich meine hier ganz konkret als lokale Gemeinde, wir als Bibelgemeinde Berlin, aber jede Gemeinde sollte das von Zeit zu Zeit tun, einfach mal zu reflektieren, darüber nachzudenken. Erreichen wir die Ziele, die der Herr uns vorgegeben hat? Erfüllen wir unseren Auftrag? Tun wir, was wir tun sollen? Erfüllen wir den Zweck, zu dem wir ins Leben gerufen wurden als Gemeinde? Was machen wir mit dieser bösen Zeit, die uns noch bleibt hier auf der Erde? Wachsen wir in der Erkenntnis des Herrn, in der Liebe? Wachsen wir nicht nur zahlenmäßig, sondern eben auch geistlich? Werden wir Christus ähnlicher? Wie bist du? Wie bin ich im letzten Jahr Christus ähnlicher geworden? Konkret, welche Dinge haben sich in deinem Leben verändert im letzten Jahr? Manchmal hilft es, über eine längere Zeit zu beobachten, um zu sehen, was sich konkret verändert bei uns. Nun, einerseits sind wir Individuen, aber andererseits eben auch als Gemeinde, als gesamte Gemeinde. Wie sind wir Christusähnlicher geworden? Das ist eine Frage, die wir uns stellen wollen. Wie sind wir gewachsen, indem wir treuer sind oder unseren Auftrag besser nachkommen, den der Herr uns gegeben hat? Wir haben gesehen, und ich habe das vor einiger Zeit mal gepredigt, dieses Thema, der Zweck der Gemeinde. Es gibt eigentlich grundsätzlich zwei Zwecke, wofür wir eigentlich existieren als Gemeinde. Das eine ist die Evangelisation, das andere ist die Zurüstung zum Werk des Dienstes. Die Evangelisation ist die Mission, das Ausbreiten der guten Nachricht, und die Zurüstung ist die Belehrung das Weiterkommen, das geistliche Wachsen, aber dann auch wieder dieses Zurüsten, damit dieses Werk wieder getan werden kann. Und das zusammen macht dann letztlich unsere Anbetung aus, weil wir den Herrn damit verherrlichen, indem wir diese Dinge tun und ihm ähnlicher werden in dem, was er auch getan hat. Und ich sehe schon, ich rede bewusst von wir, von uns als Gemeinde, nicht nur als Individuen. Und manchmal fällt uns das ein bisschen schwer in unserer heutigen Zeit des Individualismus. Man denkt immer nur so ein bisschen an sich selbst, an mich. Ja, was ist denn Gottes Wille für mich, für mein Leben? Was ist mein nächster Schritt? Nun, das ist nicht völlig verkehrt, darüber so nachzudenken, aber manchmal wäre es besser, wenn wir auch mehr in der Wir-Form denken würden, als Gemeinde, als Familie. Was ist unser nächster Schritt? Was ist Gottes Wille für uns als Gemeinde? Weil es interessant ist, wenn ihr das Neue Testament studiert und heute viele der Dinge, die ich euch heute sagen, werden aus einer Gesamtsicht des Neuen Testaments kommen. Die meisten der Briefe und der Bücher sind nicht an Individuen geschrieben. Es gibt einige Ausnahmen, aber das meiste ist an die Gemeinde als Ganzes, an ganze Gruppen von Menschen geschrieben. Ihr, wird immer gesagt, zweite Person, Plural, ihr sollt das tun. Weil wir das nicht alleine tun können. Das ist ganz einfach, wir können es nicht alleine tun, wir brauchen einander. Und das ist Gottes Wille für seine Gemeinde. Und diese Frage müssen wir uns stellen. Was ist denn Gottes Wille für seine Gemeinde als Ganzes? Oder eben auch als lokale Gemeinde, wir hier in Berlin-Hohenschönhausen. Was ist unser nächster Schritt? Was machen wir im nächsten Jahr? Wir wollen nicht in diesen Trott reinkommen, dass wir einfach sagen, ah, ich gehe halt jeden Sonntag zur Gemeinde und höre dann eine coole Predigt und das ist wunderbar, ich lerne irgendwas und dann gehe ich wieder nach Hause. Und damit ist es nicht getan. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Mission, wir haben einen Herrn, der uns einen Auftrag gegeben hat. Und dieser Auftrag wird durch die Gemeinde ausgeführt, die Evangelisation und die Zurüstung. Als Kollektiv müssen wir mehr denken, wir müssen mehr als im Team denken, als Gemeinde. Als immer nur als Individuen. Wie gesagt, die persönliche Heiligung, da reden wir viel drüber. Persönliche Selbstdisziplin haben wir auch gesprochen. Aber es tut manchmal gut, eben diese breite, diese große Vogelperspektive mal anzusetzen. Weil, denk doch mal an die Illustration von Paulus. Die Gemeinde ist ein Leib. Ja, ein Leib, ein einzelnes Glied, abgeschnitten, abgetrennt vom Leib, ist eigentlich nutzlos. Ist wirkungslos, ist tot. Aber alle Glieder zusammen wirken eine Einheit, wirken gemeinsam als Körper und können Unglaubliches vollbringen. Ganz normal im physischen Bereich ist es so und im geistlichen ist es auch so. Als Gemeinde arbeiten wir zusammen. Paulus sagt, die Hand kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht und so weiter und so fort. Und das ist genauso gültig für uns. Wie gesagt, die Dinge, über die ich heute sprechen werde, liegen mir sehr auf dem Herzen. Und nicht, weil das persönliche Wünsche sind von mir, sondern ich erkenne das aus der Schrift. Es ist, der Herr sagt uns in seinem Wort, was er sich wünscht für seine Gemeinde. Bereiche, in denen wir wachsen können, auch gewachsen sind und auch weiter wachsen sollen. Ich möchte euch hier etwas einen Einblick geben heute Morgen in mein Herz, weil Paulus hat das oft getan in seinen Briefen. Und ich möchte mir diese Freiheit auch nehmen, gerade wenn wir so ein Spezialthema behandeln, heute Morgen, Auftakt ins neue Jahr, dass ich auch mal so einen Einblick gebe, so eine kleine Geschichte, kleine Vorgeschichte, wie es vielleicht zu diesen sieben Bereichen, sieben Beobachtungen auch gekommen ist, die wir heute dann noch anschauen werden. Ich habe die absichtlich nicht niederschreiben lassen in eurem Gemeindeblatt, um ein bisschen eine Überraschung zu sein. Vieles wird keine Überraschung sein. Es sind Dinge, die alle aus dem Wort Gottes kommen. Keine Angst. Viele wissen, dass ich im 2010 bis 2013 am Master Seminary studiert habe und ich habe sehr, sehr viel profitiert in dieser Ausbildung in Los Angeles und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, was ich da lernen durfte. Auch bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass damals Dieter und Carrie entschieden haben, mich später ans Seminary zu schicken, so dass ich vorher auch noch Erfahrungen sammeln durfte im Gemeindebau hier in Dienst in dieser Gemeinde und dann eigentlich dahin gekommen bin, diese Ausbildung, weil in Amerika ist es oft andersherum, dass die zuerst dieses ganze Studium machen, sozusagen erstmal die ganze Theorie, und dann gehen sie raus und fangen an mit Gemeindedienst. Und so konnte ich immer während dieser Zeit im Seminary die Bibelgemeinde im Hinterkopf haben. In jeder Unterrichtsstunde habe ich mich immer gefragt, Wie könnte das wohl bei uns in der Bibelgemeinde aussehen? Weil manche Dinge sehen im amerikanischen Kontext zugegebenermaßen ein bisschen anders aus. Die Gemeinde da hat auch über 6000 Leute. Ist auch ein bisschen etwas anderes als hier zugegebenermaßen. Aber wir wissen ja, viele Prinzipien bleiben gleich. Egal, große, kleine, mittlere Gemeinde, spielt gar keine Rolle. Die Prinzipien, die Gott in seinem Wort gibt, die bleiben gleich. Die sind zeitlos. Und so habe ich da viele Erfahrungen mit vielen erfahrenen Pastoren reden dürfen, die schon 40 Jahre und mehr im Dienst sind, die schon lange in diesem Dienst stehen und eben diesen Tag für Tag Wandel mit dem Herrn tun und einfach mir so ein kleines Notizbuch, ein elektronisches Notizbuch mitgeführt, wo ich immer was aufgeschrieben habe, Gedanken, wichtige Dinge oder Sachen, die wir vielleicht umsetzen könnten, die vielleicht hilfreich wären für uns als Gemeinde. Und so ist das entstanden. Und auch Dinge, wie wir wachsen können, geistlich, weil wir sagen immer, okay, die Bibel zeigt uns, dass Jesus seine Gemeinde baut. Das ist korrekt, das ist richtig. Aber es gibt doch gewisse Dinge, die diese Leute hier in der Schrift, vor allem auch wenn wir die Apostelgeschichte studieren, getan haben. Prinzipien, um geistlich zu wachsen, auch die Gemeinde zahlenmäßig wachsen zu lassen. Und so wurde ich herausgefordert, darüber nachzudenken. Und wir denken manchmal, ja gut, wir reden immer davon, ja, Gott ist nicht so interessiert an Zahlen und er kennt diese ganzen pragmatischen Ansätze von heute. Ja, dass Leute sagen, ja, wir haben jetzt 1000 Leute, wir haben 2000, diese Mega-Gemeinden und dieser Wahnsinn mit Zahlen, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir können nicht sagen, dass Gott sich absolut nicht für Zahlen interessiert. Das würde auch nicht stimmen. Weil wenn wir die Apostelgeschichte betrachten, zum Beispiel in Apostelgeschichte 2,41 heißt es, 3000 wurden hinzugetan. Es wird uns mitgeteilt, wie viele Leute da gerettet wurden. Oder es waren 5000 Männer in Kapitel 4, Vers 4. Also es ist nicht so, dass Gott einfach sagt, ja, es ist egal, die Gemeinde klein bleibt. Nein, wir wollen Menschen erreichen. Da sollen Menschen zum Glauben kommen. Das ist das Ziel. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Das war auch das Ziel dieser Leute, die da hart gearbeitet haben. Ich weiß noch gut, damals im Unterricht mit Dr. Montoya kam dann diese Frage von einem Seminary-Studenten. Ja, aber was ist denn mit Jeremia? Ja, Jeremia hat doch 40 Jahre lang gepredigt, ihr kennt die Geschichte, und kein Mensch kam zum Glauben. Und Dr. Montoya sagte, du bist nicht Jeremia, du hast einen anderen Auftrag, guck dir mal deinen Missionsbefehl an. Geht hinaus und macht zu Jüngern, da steht nichts, geht zu diesem Volk und sie werden nicht hören. So wurde ich überführt, habe gedacht, wow, das saß bei mir. Ich habe auch so ein bisschen eine gewisse Opfermentalität angenommen in Jahren. Ihr wisst das, einige von euch wissen das vielleicht nicht, aber die ersten Jahre hier in dieser Gemeindegründung waren sehr hart. Das war nicht einfach. Wir saßen da mit irgendwie 20 Leutchen und man dachte irgendwie, oh, jedes Jahr kommt einer dazu und das wird nie was. Man kann schnell mal frustriert werden, so wenn man da hier auf diesem Missionsfeld ist und Gemeindebau machen möchte und der Herr, man denkt, Herr, was ist los? Warum kommen die Leute nicht? Was machen wir falsch? Man kriegt dann so eine Opfermentalität, wisst ihr, so ein Elia-Komplex. Ja, so, ich bin der Letzte, ja, der Einzige, ja, wisst ihr. Ja, und Gott muss dann uns zeigen, hey, ich habe noch 7000. Es gibt immer noch welche, die treu sind. Sind vielleicht nicht Millionen, aber es sind immer noch welche da. Und wir laufen dann 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste, wie Elia zum Horeb, und Gott sagt, was willst du hier? Was machst du hier? Was soll das? Ja, was vertraust du mir nicht? Und so wurde ich auch herausgefordert, in dieser Zeit einfach keine Selbstmitleidsparty zu haben, anders zu denken über das Missionsfeld Deutschland, musste selber Buße tun. Und meine Einstellung zu diesem Missionsfeld hier in Berlin ändern. Es gibt 3,5 Millionen Menschen in Berlin. Jetzt sind es mittlerweile wahrscheinlich schon mehr. Jemand muss doch da sein, der Hunger hat nach dem Wort Gottes. Jemand muss doch da sein, den Gott erwählt hat zur Errettung. Es muss es geben. Und wir manchmal eben so gut als gute Calvinisten, ja, Gott erwählt, aber ihr wisst genauso gut wie ich, das heißt nicht, dass wir nichts tun. Das heißt nicht, dass wir nur da sitzen und sagen, ja, die Erwählten kommen ja sowieso zum Glauben, egal was ich tue. Nein, Gott möchte mit uns wirken. Er möchte etwas tun mit uns. Und ihr seht das, Paulus benutzt diese Illustration im ersten Korintherbrief. Wir haben das angeschaut. Ich möchte jetzt da hingehen, kurz, um das anzuschauen, gemeinsam. Über den Dienst. Er spricht über den Dienst. Im 1. Korinther 3, Vers 6. Und er spricht von Paulus, also von sich selbst und von Apollos. Und er sagt in Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ja, das ist ein gutes Bild, das ist eine gute Illustration für uns. Weil manchmal kommen wir so durcheinander, denken irgendwie, ja, wie geht denn das jetzt? Gott erwählt ja. Aber dann, wir müssen ja trotzdem evangelisieren, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Aber hier seht ihr eine gute Illustration, wie das eigentlich zusammenpasst. Gott schenkt das Wachstum. Gott ist derjenige, Jesus ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Absolut klar. Ihm allein sei die Ehre. Aber das heißt nicht, dass wir nichts tun. Das heißt nicht, dass wir nur rumsitzen. Seht ihr, der Bauer, der kann auch nicht einfach neben dem Feld sitzen und sagen, okay, Gott ist souverän, Gott schenkt das Wachstum, ich setze mich jetzt hier hin im Liegestuhl mit meinem Caipirinha und warte einfach, bis die Saat aufgeht. Funktioniert nicht, wird nichts passieren. Doch, es wird was aufgehen, Unkraut. Nein, er muss aufs Feld gehen, er muss hart arbeiten, er muss säen, er muss pflügen, heute spritzen wir auch Dünger auf die Felder und so weiter und so fort, damit diese Pflanzen wachsen können. Das heißt, er kann das Wachstum nicht bewirken, aber er kann es begünstigen oder eben hindern, indem er nichts tut. Und genauso ist es bei uns. Wir haben diesen Auftrag als Gemeinde, wir sollen etwas tun, in dem Wissen, dass Gott letztlich die Resultate schenkt, das Wachstum schenkt, die Frucht schenkt. Aber wir tun was. So ist es im Gemeindebau. Wir bauen die Gemeinde nicht, wir retten die Menschen nicht. Auf keinen Fall, das können wir nicht. Aber wir können trotzdem das begünstigen oder eben behindern. Säen, begießen, pflügen oder eben einfach nichts tun. Und wie gesagt, viele Unterrichtsstunden, viele Ereignisse während der Zeit des Seminars. Und ich habe mir Bereiche aufgeschrieben, eigentlich Gebetsanliegen. Es hat eigentlich angefangen mit Gebetsanliegen. Ich habe Gebetsanliegen aufgeschrieben, einfach dafür gebetet, worin ich denke, dass wir als Gemeinde weiter wachsen sollten oder wachsen sollten, die uns dann wiederum als Gemeinde wachsen lassen. Und das geht schon seit den letzten 3-4 Jahren so. Ich bete regelmäßig für diese Dinge. Bete regelmäßig dafür. Und es hat Implikationen für jeden von uns einzeln. Ja, für jeden von uns hat es Auswirkungen. Es gibt vielleicht Bereiche, in denen du merkst, ja, da bin ich schon weit fortgeschritten, da gibt es andere Bereiche, in denen du noch mehr wachsen musst. Aber es hat auch Auswirkungen auf uns alle als gesamte Gemeinde, wie wir zusammenarbeiten. Und darauf möchte ich mich heute konzentrieren, weil das eben so eine Art Auftakt ist ins neue Jahr, weil ich sage, wir wollen uns etwas vornehmen, vielleicht Dinge, wo wir sagen, das könnten Ziele sein für uns, wie wir geistig wachsen können. Aber dass wir das als Gemeinde tun, gemeinsam einander, wie die Glieder einander Handreichung tun, einander daran erinnern, eben einander anreizen zu diesen guten Werken. Und ich möchte euch heute ermutigen, wirklich ermutigen, diese Gemeinde hier ist sehr, sehr lebendig. Sie ist sehr, sehr effektiv und ich sehe so viel Gutes, was das Herz sein, und ich denke, ich rede hier auch im Namen von Dieter, dass wir uns richtig freuen über all das, was wir sehen, was läuft bei uns. Und ich möchte euch heute einfach ermutigen und gleichzeitig weiter anspornen, so wie Paulus das tut im 1. Thessalonicher Kapitel 4. Lass uns da kurz hingehen. Das ist so, wie ich uns sehe als Gemeinde, als eine junge Gemeinde. Uns gibt's noch nicht lange. Es gibt Gemeinden, die existieren schon 50 Jahre und länger. Wir sind eine sehr, sehr junge Gemeinde, sehr unerfahren teilweise, aber sehr lebendig. Und das ist genau das, was die Thessalonische Gemeinde war, eigentlich noch viel extremer, die gab es erst ein paar Monate, so jung sind wir dann auch wieder nicht mehr. Aber trotzdem seht ihr hier diese Gesinnung von Paulus im 1. Thessalonicher 4, Vers 1, wo er sagt, weiter nun ihr Brüder, bitten und ermahnen, beides, wir euch, in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen soll. Das ist eigentlich das Ziel. Wir wollen Gott gemäß wandeln und ihm gefallen. Wir wollen seine Wünsche erfüllen. Ja, die Wünsche, die er hat für seine Gemeinde. Was der Auftrag war, was Jesus gesagt hat, das ganze Neue Testament uns gibt, diese Dinge, die Paulus hier den Aposteln gelehrt und überliefert hat, was sie empfangen haben von den Aposteln, darin sollen sie wandeln und noch mehr zunehmen. Seht ihr das? Ihr macht es gut, aber jetzt macht's noch besser. Ja, und steigert euch. Das ist der Aufruf hier des Paulus. Und so ähnlich möchte ich heute uns einfach ermutigen, sagen, ja, viele Dinge tun wir gut, lass uns noch besser werden. Zur Ehre des Herrn. Und deshalb haben wir heute 7 Bereiche, wir haben 7 Punkte heute, Ich habe noch 40 Minuten, das sollte klappen. 7 Bereiche, in denen eine junge Gemeinde, und das habe ich gesagt, eine junge Gemeinde wachsen muss, um geistlich zu reifen. Ja, 7 Bereiche. 7 Bereiche wollen wir uns anschauen. Und wie gesagt, ich sehe dieses Wachstum, ich sage diese Dinge nicht, weil ich das nicht sehe. Verstehe mich nicht falsch. Ich sage euch das, weil ich euch ermutigen möchte und sage, hey, ich sehe dieses Wachstum in all diesen Bereichen. Und es ist wunderbar. Und es freut mich auch, als euer Hirte oder einer eurer Hirten hier zu sein und einfach dieses neue Jahr mit euch zu beginnen, mit einer Gemeinde, die so motiviert ist. Und gleichzeitig eben dann die Ermahnung, nicht nachzulassen. Ihr wisst, die Gefahr, eben mit den guten Vorsätzen. Und dann, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und dann ruht man sich auf den Lorbeeren aus. Und dann wisst ihr, wie das gehen kann. Also lasst uns da nicht nachlassen, sondern weiter daran arbeiten. 7 Bereiche, in denen wir als junge Gemeinde über die letzten Jahre gewachsen sind, aber auch weiter wachsen müssen. Und deshalb die Betonung auf unsere. Gut, erstens, wie sollte es auch anders sein? Erster Punkt, Wachstum im Wort Gottes. Wachstum im Wort Gottes. Ihr seht schon, es ist sehr, sehr grundlegend, was wir hier machen, aber das finde ich gut, einfach mal so diese, wie gesagt, diese Vogelperspektive anzusetzen. Wenn wir das ganze Neue Testament mehrfach durchlesen, werden wir immer wieder sehen, wie zentral die Schrift ist. Selbst schon da, wo sie noch nicht ganz fertig war, wo das Neue Testament noch nicht fertig geschrieben wurde, wurde sehr viel aus der Schrift zitiert. Die Schrift ist die Grundlage. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, heißt es in 1. Timotheus 3,15. Und das Wort Gottes, alle Schrift, ist von Gott eingegeben, wörtlich ausgehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 2. Timotheus 3,16. Sie ist die Grundlage von allem. Einfach von allem. Ohne die Schrift wissen wir gar nichts. Wir haben keine Ahnung, was ist Gottes Wille, was möchte Gott von uns als Gemeinde, was ist unser Auftrag. Wir wissen gar nichts ohne die Schrift. Außerhalb der Schrift gibt es keine Weisheit. Ich glaube, das muss ich euch nicht mehr deutlich machen. Das haben wir im Korintherbrief ganz ausführlich behandelt. Die Weisheit kommt durch Gottes Offenbarung, nicht durch griechische Philosophie oder andere menschliche Ideen. Die Weisheit finden wir nur hier in der Schrift. Die Bibel ist uns sozusagen wie ein Handbuch gegeben. Eine Bedienungsanleitung, die wir studieren sollen, über der wir meditieren sollen. Und eben, wie gesagt, nicht nur für unser individuelles christliches Leben. Allzu oft machen wir das auch in unserer persönlichen Andacht. Wir beziehen das auf unser persönliches, das ist auch richtig. Das ist auch nicht falsch. Es gibt viele Implikationen, Auswirkungen auf dein persönliches Leben. Aber hier, meine Lieben, geht es immer auch öfters ums Gemeindeleben. Gemeinsam. Dies schreibe ich dir, sagt Paulus, selbst im Timotheusbrief, der ja an ein Individuum gerichtet ist, dies schreibe ich dir, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, eben der Pfeiler der Wahrheit. Es geht immer darum, wie wir im Haus Gottes, wie wir in der Gemeinde wandeln. Das heißt, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und deshalb müssen wir wachsen im Wort. Das Wort Gottes ist unsere Nahrung. Es ist unsere Grundlage der Erkenntnis. Es offenbart uns Gottes Willen. Und das hat Implikationen für dich persönlich. Zum Beispiel, hast du einen Bibelleseplan? Hast du einen angefangen? Jetzt gerade im Januar, am 1. Januar ist ein günstiger Zeitpunkt dafür. Wir müssen Bibelstudenten sein. Wir müssen im Wort zu Hause sein. Darum, da kommt niemand drumherum von uns. Okay? Keiner von uns kommt drumherum. Im Wort Gottes zu Hause zu sein. Ihr müsst eure Bibeln kennen. Die Bibel ist alles, was wir haben. Ohne die Bibel wissen wir nichts. Als Christen. Ihr müsst lernen, biblisch zu denken, in dem ganzen Rahmen der Bibel zu denken. Das Neue Testament muss euer ganzes Denken völlig durchdringen. Das Alte natürlich auch, die ganze Schrift. Alles muss hier drin sein. Es muss, ich habe mal gesagt, wenn man dich hier schneidet, dann muss Biblin rausfließen. Du musst so voll sein von der Schrift. Aber auch als Gemeinde wollen wir die Bibel hochhalten, ehren, ihre Autorität akzeptieren. Und das ist nicht so einfach. Die Bibel ist nichts für schwache Nerven. Das ist nichts für Weichspüler. Das ist eine harte Botschaft. Hier wird von Sünde gesprochen, von Himmel und Hölle. Und das werden wir weiterhin so predigen. Und wenn das nicht gefällt, da ist die Tür. Ihr müsst nicht kommen, keiner muss kommen, keiner muss sich das anhören, wenn er das nicht will. Das ist freiwillig. Aber wir werden hier nicht einen Zentimeter wegrücken von diesen essentiellen Wahrheiten. Wenn wir nicht tun und wollen wir nicht tun, das ist ein Grundsatz fürs neue Jahr, oder nicht? Amen. Da möchte ich ein Amen hören. Amen. Wir brauchen alle einen Retter. Und es gibt nur einen Retter, Jesus Christus. Wir müssen das immer und immer und immer wieder hören. Merkt ihr das? Wir sagen immer wieder dieselben Dinge. Petrus sagt das auch. Ich wiederhole mich gern. Aber wir brauchen das. Wir können nie genug davon haben. Wir sollen zittern vor Gottes Wort, heißt es in Jesaja 66,5. Und Paulus schreibt einmal mehr den Thessalonischern in Kapitel 2, Vers 13, das dürft ihr jetzt gerne aufschlagen. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Seht ihr, es wirkt. Wir müssen auch gucken, dass das Wort Gottes wirkt in mir oder in dir oder in uns. Es ist nicht Menschenwort. Es ist keine menschliche Idee. Es ist Offenbarung. Also darauf stehen wir. Das ist das Erste. Wir müssen wachsen im Wort Gottes. Wir wollen weiter wachsen in der Erkenntnis, aber auch in der Praxis, dem, was wir tun. Dass wir den biblischen Standard durchsetzen hier in unserer Gemeinde. Zweitens. Welcher zweite Punkt? Natürlich kann man auch kommen sehen. Wachstum in leidenschaftlichem Gebet. Wachstum in leidenschaftlichem Gebet. Das ist der zweite Bereich, den wir wachsen, dem eine junge Gemeinde wachsen sollte. Nun, das Peinlichste, wonach man einen Christen fragen kann, ist sein Gebetsleben. Ist es nicht so? Ich meine, das ist etwas, was wir nie genug tun können. Ja. Paulus fordert auf, ebenfalls Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 17, ganz kurze Aufforderung, betet ohne Unterlass. Und Jesus fordert auch auf in Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jeder von uns muss ein Gebetskämpfer sein. Nun, es bedeutet nicht, dass wir den ganzen Tag mit gefalteten Händen umherlaufen und geschlossene Augen haben und nicht arbeiten oder nicht unseren täglichen Pflichten nachgehen. Das meint Paulus nicht, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Die Idee ist hier ohne eine größere Pause. Sozusagen als ein Muster deines Lebens, wie atmen. Es soll einfach eine Gewohnheit sein, deinem Leben, das Gebet. Wann immer du Zeit hast, wann immer du eine Gelegenheit hast, bete, bete, bete. Du kannst auch, wenn du im Auto fahren, beten, solltest allerdings die Augen nicht schließen. Ja, okay. Aber wir können immer, wir haben immer Zeit zu beten. Natürlich, wir sollten auch eine regelmäßige Zeit des Gebets haben, aber ich bin, wie gesagt, ich habe das auch schon gesagt, bin kein Fan von diesen Leuten, die sagen, oh, ich bete jeden Tag 2 Stunden. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie lange ich bete jeden Tag, weil ich bete über den ganzen Tag verteilt oft. Ich habe schon auch meine feste Zeit, aber ich habe dann oft immer die Zeit, wo ich mich einfach hinsetze und bete, einfach in der Situation, wenn ich einen Anruf kriege, wenn ich meine Predigt vorbereite, auch wenn ich heute Morgen aufstehe, nochmal durch meine Predigtnotizen gehe. Ich bete ständig. Und das ist die Idee von Beten ohne Unterlass. Es ist wie ein Atmen. Und wir beten nicht, um unsere egoistischen Wünsche vorzutragen, dass Gott uns unsere Probleme löst. Ja, verändere meine Frau. Ja, oder irgend sowas. Oh nein. Was sagt Jesus? Jesus sagt, damit ihr nicht was in Versuchung fallt. Das sollen wir beten. Je mehr ich über Gebet lese und auch die Psalmen lese, je mehr ich über Gebet nachdenke, sehe ich eine Hauptabsicht hinter dem Gebet. Es ist ein Ausdruck unserer Abhängigkeit. Es ist ein Ausdruck unserer Abhängigkeit. Weil manche Leute sagen, ja, aber warum soll ich denn für Leute für ihre Rettung beten? Weil sie sind ja sowieso erwählt. Hier kommen wir dasselbe Problem. Gott möchte, dass wir beten, damit wir zeigen, Herr, wir schaffen es nicht ohne dich. Wir kriegen das nicht auf die Reihe. Wir schaffen. Jesus sagte, getrennt von mir könnt ihr was? Nichts tun. Gar nichts. Lasst uns in beständiger Verbindung mit dem Herrn sein. Und auch hier merkt ihr etwas, die Aufforderungen gehen an uns, kollektiv. Betet ohne Unterlass. Die ganze Gruppe hier ist angesprochen. Und wir müssen auch als Gemeinde beten. Wir sollen als Gemeinde beten. Wir sollen als Ehepaare beten. Und zwar, und das ist auch so ein Thema, das ich auch schon angesprochen habe, laut aussprechen die Gebete. Warum? Denkt man so, ja, ich kann ja auch für mich alleine beten, im Stillen, das ist doch okay. Nun, das Interessante ist, auch dein Gebet ist ja nicht nur ein Dienst an dir selbst. Du betest ja nicht nur für dich selbst, hoffentlich. Dein Gebet ist ebenso selbstlos wie alles andere auch, sollte es zumindest sein. Unser Gebet ist auch ein Dienst an anderen. Und genauso belehrt Paulus die Korinther, wir werden dann in 3 Jahren wahrscheinlich noch zu dieser Stelle kommen. 1. Korinther 14, da sagt er, wenn sie zusammenkommen in Gottesdiensten und da beten sie in Sprachen, da gab es noch das Reden in Fremdsprachen, da wird niemand erbaut. Es ist eigentlich nutzlos, sagt Paulus. Wenn ihr alle zusammenkommt und einfach jeder betet in einer Fremdsprache, das waren Fremdsprachen, es ist nutzlos. In 1. Korinther 14, 9 sagt er, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird oder was gebetet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Und in Vers 12, etwas davor, sagt er, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Dein Gebet, mein Gebet, wenn es laut ausgesprochen wird in der Gebetsgemeinschaft, in der Gemeinde, in der Gebetsstunde oder auch als Ehepaare oder in der Familie, ist ein Dienst der Erbauung. Manchmal denken wir gar nicht so drüber nach. Es soll den anderen erbauen. Es soll den anderen lehren, wie er beten kann. Manche Leute haben schon gesagt, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und da sage ich, weißt du was? Komm mal in eine Gebetsstunde und dann hörst du mal den Geschwistern zu, wie sie beten. So kannst du lernen. Dann wird dieses neue Gemeindeglied erbaut und gelehrt, wie es beten soll. So haben wir manchmal gar nicht über unsere Gebete nachgedacht. Und das dann natürlich mit Leidenschaft. Ja, ich habe gesagt, leidenschaftliches Gebet. Nun, jemand in der Schweiz hat mal gesagt, Leidenschaft hat mit 2 Dingen zu tun. Mit Leiden und mit Schaffen. Schaffen heißt arbeiten, okay? Auf Schweizerdeutsch. Das ist natürlich ein Wortspiel, ist klar. Aber wir müssen etwas auf uns nehmen. Wir müssen uns disziplinieren, auch zum Gebet. Wir müssen an uns selbst arbeiten. Leidenschaft. Flehen wir den Herrn an? Meinen wir es wirklich ernst? Oder sind meine Gebete nur so trocken? Das ist die Frage. Sind wir leidenschaftliche Beter? Wie sieht's da aus? Nun, und all diese Bereiche, wenn du jetzt feststellst, in dem Bereich muss ich sicherlich wachsen, aber das fühle ich mich jetzt nicht so betroffen, aber in dem Bereich, da muss ich wirklich wachsen, ich habe keine Ahnung wie. Diese Predigt soll jetzt nicht dazu dienen, dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben. Dafür haben wir andere Zeiten. Ich möchte hier wirklich nur die Perspektive vermitteln. Aber lasst uns einander ermutigen. Lasst uns einander fragen, hey, betest du regelmäßig? Lasst uns einander herausfordern. Hast du einen Bibelleseplan zum Beispiel? Das sind 2 Punkte. Drittens, wir haben ja 7, okay, also muss weitergehen. Drittens, was muss eine Gemeinde sonst noch tun? Gut, Wachstum in aggressiver, kontaktfreudiger Evangelisation. Aggressiver, kontaktfreudiger Evangelisation. Die Gemeinde existiert nicht zum Selbstzweck in dieser Welt. Nicht um ein religiöser Club zu sein, eben nicht, dass wir jeden Sonntag gemütlich zusammensitzen mit denselben alten Freunden und Kaffee trinken und dann einen geistlichen Input hören und dann wieder, wie wir dann unser Leben reparieren können, dann können wir auch in die Selbsthilfegruppe zu den anonymen Alkoholikern und was auch immer. Nein, wir haben einen Auftrag zu erfüllen, wir haben einen Zweck. Diese Gemeinde, so wie auch alle anderen Gemeinden des Herrn, haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag, den kennen wir alle, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 19. Da sehen wir immer wieder, wie die Gemeinde das tut, wie sie das Wort verkündigt, wie sie das Evangelium rausbringt in die Welt. Und das habe ich eben betitelt als aggressiv und kontaktfreudig, als Initiativ. Es geht von der Gemeinde aus. Es ist nicht etwas, dass die Leute kommen und, oh, toll, dass ihr Christen endlich da seid, auf euch haben wir schon lange gewartet, erzählt uns jetzt mal vom Evangelium. Nein, so funktioniert das nicht. Wir müssen zu den Leuten gehen und initiieren, eben aggressiv rausgehen und den Leuten das Evangelium bringen. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 14 und 17, wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Und dann sagt er in Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ohne Verkündigung kein Glaube, ohne Verkündigung keine Bekehrungen. Wenn wir nicht verkündigen, wenn wir nicht unseren Mund aufmachen, das Evangelium verkündigen, dann passiert gar nichts. Das ist genau das, was Paulus sagt. Denn wenn wir nicht sehen und begießen, wächst nichts. Und so ist es auch in der Apostelgeschichte. Ja, die Apostelgeschichte, da können wir jetzt mal kurz hingehen. Die Apostelgeschichte illustriert das für uns eigentlich wunderbar, wie diese Gemeinde wuchs. Es sind nicht die Zeichen und Wunder, wie manche Leute heute behaupten, manche charismatischen Bewegungen. Nein, wir sehen hier ganz deutliche Merkmale einer aggressiven, initiativen, kontaktfreudigen Evangelisation. Zum Beispiel heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 13, als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sich verteidigen müssen über die beiden, als sie die, was? Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich. Also sie sehen die Freimütigkeit. Die erste Gemeinde wird so bezeichnet, in Kapitel 4, Vers 31. Hier heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was war die Konsequenz? Und redeten das Wort Gottes mit was? Freimütigkeit. Sie werden verfolgt, sie werden geschlagen, sie werden bedroht. Aber in Kapitel 5, 28 heißt es wieder, dass sie ganz Jerusalem mit ihrer Lehre erfüllen. Die hören nicht auf. Die sind nicht zu bremsen. Es ist eine unaufhaltsame Kraft, diese Jünger. Und letztlich gab Gamaliel, ein Pharisäer, den Rat. Wisst ihr was, Leute? Wenn das wirklich von Gott ist, könnt ihr nichts dagegen tun. Das wird nicht aufhören. Und im Kapitel 5, 42 heißt es, und sie hörten nicht auf, jeden Tag, habt ihr das gehört? Jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Wir wissen, wie die Apostelgeschichte weitergeht. Das Evangelium breitet sich aus über die damalige ganze Welt, über den Mittelmeerraum, vor allem durch die Missionsreisen des Paulus, aber auch durch andere Leute. Ihre Evangelisation war initiativ, kontaktfreudig. Sie initiierten Gespräche, sie predigten, sie suchten den Kontakt zu den Menschen. Sie warteten nicht in einem Gebäude, bis Leute kommen, sondern sie gingen raus. Genau das ist für uns auch entscheidend. Eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, ist tot. Ist tot. Wir müssen kontaktfreudig hinausgehen zu den Menschen, da wo sie sind. Wir können nicht erwarten, dass alle immer hierher kommen. Wir müssen da sein, wo sie sind, mit unserem Zeugnis. Und jeder von uns hat diese Kontakte am Arbeitsplatz, unter Freunden. Wir müssen initiativ sein. Wir starten die Gespräche, wir lenken sie in die geistliche Richtung. Der Ungläubige wird das nicht tun, der wird das Gespräch nie in eine geistliche Richtung. Das musst du tun. Wir sind die Leute, die die geistlichen Wahrheiten verkünden. Wir müssen sie in diese Richtung lenken. Die Ungläubigen werden nie ein geistliches, die werden nicht zu mir kommen und sagen, es gibt vielleicht Ausnahmen, ich weiß ja. Aber trotzdem, dann haben sie vielleicht dein Leben gesehen, dann haben sie vielleicht eine Reaktion von dir gesehen. Stellen eine Frage. Hey, warum bist du so? Das kann es auch geben, das ist auch wunderbar. Aber dann machen wir auch Gemeinde, als Gemeinde machen wir Einsätze. Wir beteiligen uns an Festen, wir wollen uns an der bunten Platte wieder beteiligen und viele andere Dinge. Wir machen Konzerte, auch als gesamte Gemeinde wollen wir evangelistisch sein. Genau, da sehe ich sehr viel Wachstum bei uns allen. Ich freue mich über all die evangelistischen Anstrengungen der letzten Jahre. Und dass man auch Frucht sehen kann. Wachstum und Menschen, die zum Glauben kommen. Und Gott will, dass wir weitermachen. Nicht aufhören. Neue Gebiete erschließen. Deshalb haben wir beispielsweise einen Hauskreis angefangen in Prenzlauer Berg. Deshalb haben wir ein erstes Konzert da in Prenzlauer Berg gemacht. Einfach mal, um wieder neue Menschengruppen irgendwie zu erreichen. Die Flüchtlingsarbeit jetzt dieses Jahr. Wahnsinn, was da geschieht im Moment. Das ist wirklich, wirklich ermutigend. Auch wenn vielleicht jetzt im Moment noch nicht so viele hier sind, aber das kann in der Zukunft noch zunehmen. Auch im Internet, was da geschieht und so weiter. Ihr könnt viele Dinge aufzählen, wo evangelisiert wird, wo das Evangelium in die Welt hinausgetragen wird. Eben dieses Ziel, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Wir wollen die Stadt mit der Lehre erfüllen. Das soll unser Ziel sein. Also wir wollen wachsen im Wort, im Gebet, in der leidenschaftlichen, kontaktfreudigen Evangelisation. Viertens, und das ist auch interessant, Wachstum in Offenheit gegenüber Veränderung und neuen Menschen. Wachstum in Offenheit gegenüber Veränderung und neuen Menschen. Das ist so interessant, wenn man sich auch Kirchengeschichte anschaut und andere Dinge, natürlich auch im Neuen Testament forscht. Ein typisches Merkmal einer sterbenden Gemeinde ist festgefahrene Traditionen. Aber das haben wir doch nie so gemacht. Wir singen keine englischen Lieder. Das passt, wir haben heute gerade eins auf Englisch gesungen. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagen, ja, warum kann denn nicht immer einfach alles gleich sein? Warum muss sich ständig irgendwas ändern in der Gemeinde? Nun, das geht nicht, wenn man wächst. Ja, wenn ihr ein Kind beobachtet, wenn es wächst, dann wird sich immer etwas verändern. Und so ist es auch mit einer wachsenden Gemeinde. Und in der Apostelgeschichte finden wir eine ähnliche Problematik. Wir sehen ähnliche Züge hier, ähnliches Problem. Das Problem der jüdischen Kultur, die damals nicht offen war dafür, dass jetzt plötzlich die Heiden durch den Glauben allein gerettet werden, ohne beschnitten zu werden und ohne Sabbat zu halten. Nun, wir müssen verstehen, das heißt hier in Apostelgeschichte 15, wir können erstmal hingehen, dir dann ein Verständnis geben dafür. 15,1 lesen wir, und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Schließlich musste, wir kennen die Geschichte, es musste ein Konzil einberufen werden. Und hier sehen wir bereits die Macht der Tradition, die Angst vor Veränderung. Nun, wir denken vielleicht, Moment, der Sabbat und die Beschneidung waren ja eindeutige Gebote aus dem Alten Testament. Das ist nicht unbedingt menschliche Tradition. Nun, das stimmt, aber wir müssen verstehen, dass der Judaismus, wie er im ersten Jahrhundert existierte, nicht mehr viel mit dem zu tun hatte, was ursprünglich im Alten Testament gelehrt wurde. Wir hatten Sekten, wie zum Beispiel die Pharisäer, die Sadduzäer oder auch die Essener. Und ihre theologischen Standpunkte stimmten überhaupt nicht überein. Die hatten alle andere Meinungen. Aber es gab eine Sache, in der sie sich einig waren. Das Ritual. Die Beschneidung und der Sabbat. Also ein guter Jude, mindestens beschnitten und den Sabbat halten, das muss er. Sonst kann er irgendwelche Positionen vertreten, er kann das ganze Alte Testament ablehnen, nur die fünf Bücher. Versteht ihr, die Kultur, es war eine Kultur. Zweiter Tempel, Judaismus spricht man auch, also nach dem zweiten Tempel, der wieder aufgebaut. Und so konnten sie sich das nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie eine Veränderung gibt, etwas Neues hier. Und so musste deutlich durch Petrus gesagt werden, in Apostelgeschichte 15,11, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene, das sind die Heiden da im Kontext. Nun, wir sind vielleicht keine Juden, aber uns kann es ähnlich gehen. Wir sehen uns vielleicht manchmal auch nach irgendwelchen alten, guten Zeiten, wo noch alles in Ordnung war. Ihr kennt dieses Denken. Und es ist falsch, wenn wir wirklich darüber nachdenken. Weil auch in den alten, guten Zeiten war nicht alles in Ordnung. Und es wird nie alles in Ordnung sein, bis der Herr kommt. Das ist eine Illusion. Ja, vielleicht, wo die Gemeinde noch klein und persönlich war. Ich weiß noch gut, ob man jeden Morgen reinkommen konnte und jedem die Hand schütteln. Ich bin heute hier reingekommen. Ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, wo ich da irgendwie noch durchkomme. Ist halt so. Ist halt so. Die Gemeinde wächst. Wir wollen nicht gleich bleiben. Das ist die Stimme eines Traditionalisten. Gott will nicht, dass wir klein bleiben. Gott will, dass wir wachsen. Das ist okay. Das ist gut. Und Gott will auch nicht, dass wir uns bequem einrichten in einem Gemeindealltag, in dem immer alles schön gleich bleibt, immer schön nach Schema XY. Nein. Wenn man die Apostelgeschichte studiert, dann seht ihr eines, was immer gleich bleibt. Das ist ständige Veränderung. Es gibt ständig neue Herausforderungen, ständig neue Dinge. Nicht nur durch das Wachstum der Gemeinde, auch durch Verfolgung, auch durch politische Veränderungen und. Das wird uns auch geschehen. Wir müssen uns darauf einstellen. Stellen wir uns darauf ein, dass Gott Veränderung will und dass diese Veränderung neue Dinge, neue Türen auftut. Und dass Gott keine menschlichen Traditionen mag. Dass wir uns hüten davor. Gott will Menschen hinzufügen. Aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen. Multikulti, wie man so schön sagt. Das ist das, was ihr in der Offenbarung lest, wie die Gemeinde aussieht schlussendlich. Und irgendwann brauchen wir wahrscheinlich mehr Hauskreise. Irgendwann werden wir vielleicht Leute aussenden, um weitere Gemeinden zu gründen. Es wird nie alles gleich bleiben. Gewöhn dich dran. Unser Herr hat eine Mission und die müssen wir erfüllen. Und aus unseren eigenen bequemen Wünschen und nach Regelmäßigkeit wird er nicht Rücksicht nehmen. Es wird sich verändern. Und deshalb lasst uns offen sein. Nicht offen für falsche Lehre, versteht mich nicht falsch, davon rede ich nicht. Ich rede nur von der Veränderung in Struktur, Tradition, Organisation. Gegenüber Veränderungen im Personal, in Diensten, in Hauskreisen, überall. Und wenn Neubekehrte in die Gemeinde kommen, ich finde das so schön, so erfrischend, wenn Menschen zum Glauben kommen, die bringen richtig frischen Wind in die Gemeinde, das ist immer schön dann zu sehen, wie dann auch neue Dienste entstehen, das haben wir ja letztes Jahr auch erlebt. Flüchtlingsarbeit, Jugendarbeit oder auch eben die Facebook, Twitter und alles mögliche Seiten, die aufgeschaltet wurden. Alle Dinge, die neue Sachen, wo wir neue Kanäle auftun, wie wir die Welt erreichen wollen. Das Wichtige ist einfach, lasst uns nicht Angst haben vor Veränderung. Lasst uns offen sein für neue Menschen, die reinkommen. Und da habe ich übrigens viele, viele Komplimente bekommen. Auch hier, gerade wenn Leute in den Gottesdienst kommen, Begrüßungsdienst, die Leute kommen gleich, ja, wer bist denn du? Und hier kann sich auch keiner verstecken. Das habe ich auch schon gehört. Kann sich keiner verstecken bei uns. Die Leute kommen, wer bist du denn? Ah, warum kommst du denn hier in diesem, ah, was hast du denn da Schönes? Das finde ich super, das finde ich super, das ist toll. So muss das sein, Offenheit. Neue Menschen, wunderbar, wir freuen uns. Aber jetzt fünfter Punkt. Wachstum in Zucht und Disziplin. Wie gesagt, Offenheit bedeutet nicht offen für alles, okay? Das meine ich damit nicht. Deshalb fünfter Punkt. Wachstum in Zucht und Disziplin. Wenn es um Sünde geht, dann müssen wir sogar sehr, sehr eng sein. Sehr streng und strikt. Vielleicht manche empfinden das sogar als hart. Da dürfen wir nicht das Geringste dulden in unserer Mitte. Und wir werden darüber noch sehr ausführlich sprechen. Wir haben schon damit begonnen, über das Thema der Gemeindezucht zu sprechen. Jesus will, dass seine Gemeinde eine heilige Gemeinde ist. Und zwar die gesamte Gemeinde. Jede Sünde, die getan wird, hat Einfluss auf die gesamte Gemeinde. Es bleibt nicht bei dir allein. Sünde ist keine Privatsache. Es hat Einfluss auf alle anderen. Der Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, sagt Paulus in 1. Korinther 5. Und das muss uns bewusst sein. Und es beginnt mit einem Leben der Selbstdisziplin, eben der Selbstzucht, was wir letztes Jahr angeschaut haben. 1. Korinther 9, 27, wo Paulus sagt, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wir unterscheiden zwischen falsch und richtig, zwischen Sünde und Wahrheit, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Sünde und Heiligkeit. Und die einzelnen Schritte der Gemeindezucht sind sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, die richtig anzuwenden. Und das werden wir auch in Zukunft noch, nächste Woche, wenn wir dann die einzelnen Schritte gehen, wenn wir uns das anschauen. Wenn jemand gegen dich sündigt oder du jemanden sündigen siehst, wenn es wirklich eine Sünde ist, dann gehst du nicht zu irgendjemand anderem und redest darüber, sondern du gehst auf diese Person zu und sprichst sie alleine an unter vier Augen. Du rufst nicht mich an und Pastor Pascal, ich habe den und den gesehen, das interessiert mich gar nicht, zunächst mal. Sondern wenn du das gesehen hast, dann sprichst du diese Person an. Und erst dann, wenn diese Person nicht bußfertig ist, dann geht es weiter zu Schritt 2 und 3 und wie gesagt, das werden wir anschauen. Aber wir müssen wachsen als Gemeinde darin. Wir müssen lernen, diese Schritte in der richtigen Reihenfolge durchzugehen, jedes Mal, wenn es wirklich Sünde ist. Manchmal muss ich mir auch überlegen, ist es wirklich Sünde? Oder ist es vielleicht nur so eine einmalige Sache, wo ich sagen muss, okay, Liebe deckt der Sündenmenge. Ich kann nicht immer gleich auf jeden zugehen und Polizei spielen. Das ist so wichtig. Man kann nicht sagen, sprich nicht über eine Person, wenn sie nicht im Raum ist, um Stellung zu beziehen. Ja, sprich mit dieser Person über dieses Problem. Nicht mit mir über die Person, über das Problem, das du mit der Person hast. Ja. Oder als Gebetsanliegen. Oh, ich habe ein Gebetsanliegen. Weißt du, dieser Bruder, der macht mir... Nein! Nein! Das ist verkehrt. Sprech die Person an. Selbst wenn du, Ehefrau, deinen Ehemann sündigen siehst, stell ihn unter Gemeindezucht. Du bist die Person, die das sehen kann. Ermahne ihn. Geh den ersten Schritt. Wenn er nicht hört, geh den zweiten Schritt. So muss es geschehen. Wir müssen die Sünde, wir müssen diesen Sauerteig ausmerzen aus der Gemeinde. Wir dürfen das nicht dulden. Wie gesagt, offen, aber nicht offen für alles. Nicht für Irrlehrer, nicht für falsche Dinge, nicht für Sünde. Wir können als Pastoren nicht alles überwachen. Deshalb sage ich, wir als Gemeinde, als gesamte Gemeinde, müssen in diesem Prinzip, in diesem Prozess wachsen. Den Prozess der Gemeindezucht. Und ihr versteht das jetzt schon ein bisschen besser, dass ich nicht nur das gegenseitige Ermahnen, sondern auch die Selbstdisziplin und all diese, die Belehrung, die präventive Zucht und all diese Dinge meine damit. Es hält die Gemeinde rein. Das ist Gottes Wunsch für seine Gemeinde. Das schreibt Paulus den Thessalonicher. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung, Kapitel 4. Ganz deutlich. Also wir müssen wachsen im Wort, wachsen im Gebet, in der Evangelisation, der Offenheit, in der Zucht und sechstens, Wachstum im Geben und Dienen. Das ist ein weiterer Punkt. Römer Kapitel 12, Vers 11 heißt es, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und in 1. Timotheus 15, 17 und 18 heißt es, 1. Timotheus 5, 17 und 18, nicht 15. 1. Timotheus hat nicht so viele Kapitel. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nun, kennt ihr das 80-20-Problem in Gemeinden? Ja? 20% der Leute übernehmen 80% der Arbeit. Oder 20% der Leute übernehmen 80% der Kosten. Nun, ich bin sehr froh, dass es bei uns nicht so ist. Okay? Ich bin sehr, sehr froh und dankbar. Und ja, ich bin manchmal sogar versucht, in anderen Gemeinden oder mit anderen Leuten, wenn ich über die Gemeinde in Berlin spreche, damit zu prahlen, zu sagen, weißt du, bei uns gibt es kein 80-20-Problem. Es ist eher umgekehrt. 80% der Leute sind involviert oder 90% sogar. Es gibt nicht so viele, die am Rand stehen und irgendwie so ein bisschen rein und raus kommen. Gibt schon auch welche, aber nicht so viele. Zum Beispiel Robert. Nein, das war noch ein Witz. Das musste jetzt sein! Das musste jetzt sein! Nein, Robert ist sehr treu, wenn er wieder hier nach Berlin ziehen wird, das weiß ich. Die Gemeinde braucht die Zeit, die Arbeit und die Ressourcen, sie braucht auch Geld. Und ich weiß, dass es ein Thema ist, über das die Deutschen und auch die Schweizer übrigens nicht so gerne sprechen, aber wir müssen auch über das Geld sprechen. Ja? Es müssen Rechnungen bezahlt werden, es müssen Gehälter bezahlt werden, es müssen Materialien bezahlt werden. Die Heizung, besonders heute, an einem Tag, stellt euch mal vor, ich habe neulich im Internet auf Facebook ein Bild gesehen von einer Gemeinde in den Philippinen. Die haben sich getroffen zum Gottesdienst und die standen alle knietief im Wasser, weil das überflutet war. Die haben gesagt, wir treffen uns trotzdem zum Gottesdienst. Aber ich denke manchmal, wenn ich knietief im Wasser stehen würde für 2 Stunden, ja, stellt euch das mal vor. Oder wenn wir jetzt alle frieren würden. Nein, wir können dankbar sein, aber das kostet alles Geld. Und wie gesagt, auch in den Finanzen sehe ich Wachstum. Auch in dem Dienen, in dem Einsatz von jedem Einzelnen sehe ich Wachstum. Viele von euch geben sehr, sehr aufopferungsvoll und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, heißt es in 2. Korinther 9, Vers 7. Aber wie gesagt, auch hier gibt es Raum zur Verbesserung. Es gibt immer noch solche, die zum Beispiel nicht regelmäßig alle Gemeindeveranstaltungen besuchen. Die könnten, ja, die jetzt nicht irgendwo weit weg sind wie Robert, sondern die hier sind in Berlin und die nicht in keinen Hauskreis gehen, die nicht in die Bibelstunde kommen am Sonntagmorgen. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ich möchte euch immer wieder ermahnen. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich ermahne euch einfach, ihr schneidet euch selber von diesem Segen ab, wenn ihr das tut. Ihr schneidet euch selber ins eigene Fleisch, weil in diesen Bibelstunden, in diesen Hauskreisen haben wir Gemeinschaft, wir behandeln praktische Themen, machen Zurüstung da. Das ist nicht einfach so ein Programm, das abgespult wird. Das hat einen Zweck, das hat eine Strategie, da ist ein Plan dahinter, wie wir euch zurüsten können, wie ihr weiter effektivere Kämpfer Christi sein könnt, sozusagen. Und das ist das Ziel. Oder solche denken, die vielleicht eben, die denken, dass mit 70 Euro im Monat unsere Rechnungen bezahlt werden können. Leute, ich weiß, jeder soll so viel geben, wie er kann, das weiß ich auch. Aber es ist trotzdem vielleicht mal gut, sich einfach zu prüfen. Sagen, kann ich wirklich nicht mehr geben? Weil für andere Dinge haben wir auch Geld, für Hobbys, für Luxusgüter, für was weiß ich. Ich meine, guckt uns an, wir sind alle bekleidet, viele von uns, also keiner von uns muss hungern und so weiter. Für mich bleibt immer die Frage, wie viel wert ist mir die Gemeinde, wie viel wert ist mir der Dienst, wie viel wert sind mir die Seelen, die erreicht werden sollen in der Welt, die Mission. Viel Zeit und Kraft und eben auch Ressourcen bin ich bereit zu investieren. Und jeder von uns muss das selber vor dem Herrn abmachen, das ist klar. Jeder von uns steht alleine vor dem Herrn in diesen Dingen. Wir prüfen das nicht nach. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir sehen, dass der Dienst weitergeht. Und dann auch, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Wie viel Zeit verschwenden wir vielleicht vor dem Fernseher, vor dem Internet, was auch immer, mit zeitaufwendigen Hobbys, die wir vielleicht kürzen könnten. Wir müssen verstehen, du und ich, wir sind Soldaten. Paulus vergleicht uns mit Soldaten im Krieg. Ist uns das eigentlich bewusst? Wir wissen eben nicht, was Krieg bedeutet. Deshalb verstehen wir das zu wenig. Paulus lebte in einer Zeit, wo die Römer besetzten. Die wussten, was ein Soldat ist. Die wussten auch, was Krieg und Kampf bedeutet. Wir wissen das nicht. Und deshalb fällt es uns manchmal schwer, unsere geistliche Realität als einen täglichen Kampf zu sehen. Und ein Soldat, der, oder auch ein Athlet, Paulus vergleicht uns auch mit Athleten, der tut alles, um sein Ziel zu erreichen. Und zwar nur für eine vergängliche Krone, nur für einen Kranz oder eine Goldmedaille. Ja. Wir haben einen unvergänglichen Kranz, den wir erreichen wollen. Und dafür müssen wir uns fragen, was bin ich bereit zu investieren an Energie, an Kraft, an Zeit, an Geld, an was auch immer es braucht. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wachstum im Geben und Dienen, also Wachstum im Wort, Wachstum im Gebet, Wachstum in Evangelisation, Wachstum in Offenheit gegenüber Veränderung, Wachstum in Zucht und Disziplin, Wachstum im Geben und Dienen und schließlich siebtens, Wachstum in den Einanderaufforderungen. Wachstum in den Einanderaufforderungen. Hier heißt es, und Dieter hat das schon im Gebet erwähnt, in Hebräer 10, 24, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Nun, das Achtgeben hier, das steht im Präsens, das ist eine aktive und andauernde Handlung. Wir wollen beständig Acht geben. Und anspornen ist sogar ein Nomen hier, was eigentlich mit dem Ausdruck Provokation übersetzt werden könnte. Lasst uns aufeinander beständig Acht geben zur Provokation von Liebe und guten Werken. Das ist doch interessant, wenn wir mal so übersetzen, den Vers. Diese Aussage ruft jeden klar zur aktiven Beteiligung und Anteilhaben am Gemeindeleben auf. Es ruft zur aktiven Beteiligung und Anteilhaben am Gemeindeleben auf. Deshalb praktizieren wir auch Mitgliedschaft bei uns. Deshalb haben wir auch einen Prozess, mit dem wir Mitglieder in die Gemeinde hineinführen, eine Mitgliedschaftsklasse, die wir durchführen regelmäßig mit neuen Mitgliedern. Wo wir einfach die Leute informieren, was wollen wir als Gemeinde, eben gerade diese Sachen, die wir jetzt heute Morgen angeschaut haben. Es gibt kein passives Mitglied oder einen ewigen Besucher. Das sind die regelmäßigen, ungehorsamen Besucher, okay? Diese Leute, die einfach nur Besucherstatus haben wollen die ganze Zeit. Ja, ich gucke mir mal die Gemeinde an und nach einem Jahr heißt es, ja, ich gucke mir immer noch die Gemeinde an und nee, das gibt es nicht in der Bibel. Das gibt es nicht in der Schrift. Ungehorsam. Es ist Sünde, sich nicht einer lokalen Gemeinde als festes Mitglied anzuschließen. Das ist unbiblisch, okay? Das müssen wir verstehen. Weil wir durch diese Aufforderung, einander anzuspornen, beständig, wir brauchen Zeit, wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen Zeit miteinander verbringen. Sonst kann man diese Einander-Aufforderungen gar nicht praktizieren. Das geht gar nicht. Das geht auch nicht, wenn du nur am Sonntagmorgen hier 1,5 Stunden erscheinst. Das schaffst du nicht, dass diese Einander-Aufforderung, hört euch das mal an, erweist Ehrerbietung, seid in der Liebe einander hingegeben, seid eines Sinnes, richtet einander nicht wegen Vorlieben, erbaut einander, nehmt einander an, kümmert euch umeinander, beneidet einander nicht, seid wahrhaftig miteinander, seid freundlich zueinander, ordnet euch einander unter, achte andere höher, lügt einander nicht an, ertragt einander, lehrt einander, liebt einander, tröstet einander, ermutigt einander, haltet Frieden miteinander, sucht das Gute für alle, verleumdet einander nicht, seid gastfreundlich gegeneinander, dient einander, seid demütig zueinander. Wie können wir das tun, wenn wir nicht verbindlich miteinander Zeit verbringen? Wie soll das bitteschön gehen? Wie soll das gehen? Geht gar nicht. Und grundsätzlich kann man sagen, was Galater 5,13 sagt, dient einander durch die Liebe. Wichtig ist zu verstehen, dass diese die Einander-Aufforderungen eigentlich Einander-Befehle sind. Es ist ein Befehl, es ist keine Option. Ja, es geht an uns alle. Keiner von uns ist ausgeschlossen hier. Keiner kann die Ausrede bringen und sagen, naja, ich kann das halt nicht so. Was immer eure Ausrede ist, naja, ich interessiere mich nicht so für Menschen, oder es ist halt nicht meine Gabe, ja. Es gibt im christlichen Dienst hier kein Wenn und Aber. Wen sollen wir lieben? Was hat Gott gesagt? Wen sollen wir lieben? Gott und den Nächsten sollen wir lieben. Matthäus 12, 39, richtig? Wie soll das gehen, wenn du keinen Kontakt hast zu Geschwistern, wenn du keinen Anschluss hast, wenn du nicht festes Mitglied bist, wenn du nicht Beziehungen baust? Richtige Beziehungen, tiefe Beziehungen, wo man sich auch die unangenehmen Fragen stellen darf und einander herausfordern kann, zu wachsen. Das braucht viel Zeit und das braucht viel, viel Kommunikation. Das ist mir auch immer schon aufgefallen. Das ist so interessant. Viele von diesen Einanderaufforderungen erfordern sehr, sehr viel Kommunikation. Erbauen, lehren, trösten, ermutigen, ermahnen. Das ist Kommunikation. Wir müssen miteinander reden, einander anreizen. Einander ermutigen, einander diese Dinge sagen. Und das habe ich auch schon gesagt, der christliche Dienst ist ein Dienst der Kommunikation, einerseits miteinander und andererseits auch zur Welt. Wir verkündigen das Evangelium und wir ermutigen einander mit dem Wort Gottes. Ohne Kommunikation geht gar nichts. Und Jesus Christus ist das große Vorbild. Er ist nämlich das fleischgewordene Wort. Was denkt ihr, warum dieses Wort Wort verwendet wird? weil er die fleischgewordene, manifestierte Botschaft ist über Gottes Liebe. Er hat initiiert und er hat kommuniziert als Erster. Und es geht alles über Beziehungen, weil die Gemeinde eben kein Gebäude ist, sondern Menschen. Wir sind die Bausteine. Wir sind die Gemeinde, nicht dieses Gebäude hier. Das müssen wir verstehen. Und darin müssen wir wachsen. Wir sind gewachsen und wir müssen weiter wachsen. Auch hier entscheidend seht ihr wieder die Nachfolge. Es geht um den anderen. Es geht um das Wohl des Nächsten. Es geht hier nicht um mich. Es geht hier nicht darum, was ich denke, was ich mir wünsche. Oder vielleicht sogar, dass ich sage, ach, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Menschen in meinem Leben. Ich komme einfach am Sonntag in den Gottesdienst und gehe wieder nach Hause, bevor alle anderen mich zu fassen kriegen. Selbst wenn das so wäre, das ist eine Illusion. Du brauchst Menschen in deinem Leben. Das ist eine Illusion. Das ist, du täuschst dir was vor. Aber selbst wenn das so wäre, gibt es immer noch die anderen, die dich brauchen. Es ist immer noch nicht fertig bei mir selbst. Es gibt vielleicht noch die anderen, die es vielleicht brauchen. Die vielleicht den Zuspruch brauchen, den Trost, die Ermahnung, die Ermutigung. Oder was immer es ist. Lass uns diese Dinge beachten. Und wenn wir davon sprechen, uns Vorsätze zu nehmen fürs neue Jahr, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit für uns als Gemeinde zu sagen, lasst uns in diesen Dingen, in diesen 7 Bereichen wachsen. Lasst uns wachsen im Wort, damit wir verständig sind. Lasst uns wachsen in leidenschaftlichem Gebet, damit wir abhängig leben. Lasst uns wachsen in aggressiver, kontaktfreudiger Evangelisation, damit wir Seelen gewinnen. Lasst uns wachsen in Offenheit gegenüber Veränderung und neuen Menschen, damit wir brauchbar sind. Lasst uns wachsen in Zucht und Disziplin, damit wir heilig sind. Lasst uns wachsen im Geben und Dienen, damit wir hingegeben sind. Lasst uns wachsen in den Einanderaufforderungen, damit wir einander lieben. Und das alles zur Ehre, Lob und Preis unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sind so erfreut und ermutigt, einfach zu verstehen, was dein Wort sagt über die Gemeinde und wie die Gemeinde funktioniert. Und auch sind wir froh, dass wir diese Aufforderungen, Gebote, in denen wir wachsen sollen, in deinem Wort finden. Dass wir erkennen, wie du uns diese Dinge geoffenbart hast, auch wie die erste Gemeinde gewirkt hat im ersten Jahrhundert und uns das ein Vorbild wird und wurde. Und ich bete einfach, dass du uns Gnade schenkst, auch in diesen Bereichen zu wachsen, damit wir dir Ehre bringen, damit wir dich in Geist und Wahrheit anbeten, mit unseren Taten und Worten, mit unserem Denken, mit allem, was wir tun. Danke, dass du diese Gemeinde segnen kannst und segnen wirst. Ich danke dir so sehr für den Segen, der bereits von dieser Gemeinde ausgeht. Das ist eine große Ermutigung und soll ein Ansporn sein für uns, dass wir nicht nachlassen, dass wir nicht müde werden, wie es im Hebräerbrief steht, sondern dass wir weitermachen und einander anreizen zu guten Werken und zur Liebe. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.